Guten Tag und guten Abend. Hier ist Tonspur Wissen, der Podcast der Leibniz-Gemeinschaft und der Rheinischen Post. Und hier ist Ursula Weidenfeld. Heute mit einem Thema, das mich als Journalistin, aber auch privat ziemlich bewegt. Ist der Traum von offenen Grenzen ausgeträumt?
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Jahrzehntelang schien es ja so, als würde die Welt immer größer und als würden wir gar keine Grenzen mehr brauchen, um uns in Europa und in nahezu der ganzen Welt frei bewegen zu können. Und dann bauten die Menschen wieder Mauern und sie errichteten Zäune. Zuerst waren es nur ein paar Staaten, die ihr Gebiet nach außen gesichert haben. Jetzt tun es wieder ganz viele aus unterschiedlichen Gründen. Die einen wollen unerwünschte Migration abwehren, die anderen müssen sich verteidigen. Wir brauchen jetzt wieder Pässe und Visa und für Bürgerinnen vieler anderer Länder ist es noch tausendmal schwerer als für uns. Und da muss man nur mal in die USA schauen, um zu sehen, wie schwer das geworden ist. Grund genug zu fragen, wozu brauchen wir Grenzen? Wozu sind die noch gut? Und wird die Welt jetzt doch immer wieder kleiner für uns und für die, die zu uns kommen wollen? Das diskutiere ich jetzt mit Judith Migelbrink, der Direktorin des Leibniz-Instituts für Länderkunde in Leipzig, die außerdem an der Uni Leipzig regionale Geografie lehrt und auch Teil des Leibniz-Forschungslabs Transformationen und Umbrüche ist. Hallo Frau Migelbrink, ich freue mich.
Hallo Frau Weidenfeld.
Frau Migelbrink, was sind Grenzen und was waren sie?
Grenzen, die gibt es natürlich schon ganz, ganz lange. Also es ist überhaupt kein neues Phänomen. Wir können da an den Limes denken, wir können an den Hadrianswall im heutigen Vereinigten Königreich denken. Das sind Grenzziehungen des Römischen Reichs und dienten der Abwehr von Barbaren, der Sicherung der eigenen Einflusssphäre. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Funktion. Sie markieren erstmal etwas in einem Territorium, in einem Raum. Das, was wir heute beobachten oder was uns heute vielleicht an Grenzen auch besonders beschäftigt, ist, dass da ein sehr enger Zusammenhang entstanden ist zwischen modernem Staat, dem staatlichen Territorium und Grenzen als deren ja letztendlich räumlicher Ausdruck.
Aber es ist ja eigentlich noch viel mehr, weil die Grenze ja eben nicht nur sich zum anderen definiert, sondern ja auch im modernen Staat, wenn ich das immer richtig verstanden habe. Das ist, also der Nationalstaat braucht ein Staatsvolk, der braucht eine Grenze, der braucht einen Souverän, damit er eben überhaupt funktionieren kann.
Genau, also was ich beschrieben habe am Anfang, das ist sozusagen nur das, was man auf der Karte sieht. Das ist diese Abgrenzungsfunktion nach außen. Aber die geht natürlich in den letzten 200-300 Jahren auch damit einher, dass sich nach innen etwas formt, nämlich der moderne Nationalstaat, der eine Nationalökonomie umfasst, die sehr stark nach binnen integriert ist, dann natürlich auch nach außen Beziehungen unterhält. Aber auch die Vorstellung, dass die Gemeinschaft, die innerhalb dieser Grenzen lebt, sich auch durch starke Binnenbeziehungen auszeichnet. Und häufig benutzen wir den Begriff des Nationalstaates, um auch genau diese Zugehörigkeit auf kultureller und sozialer Ebene zum Ausdruck zu bringen.
Und wenn wir jetzt in die ganz moderne Zeit gucken, dann haben ja 20, 30, 40 Jahre lang Grenzen gar keine große Rolle mehr gespielt. Jedenfalls in Europa hat man gedacht, wir kommen im Schengen-Raum ohne Grenzen, ohne Kontrollen aus. Was war der Grund für die Öffnung? Also dieses Gefühl, wir brauchen eigentlich gar keine Grenzen mehr. Und dann umgekehrt in jüngster Zeit das Gefühl, wir wollen doch wieder kontrollieren.
Ja, das ist natürlich jetzt eine Entwicklung, auf die Sie da anspielen, die sehr stark eine europäische Entwicklung ist. Letztes Jahr haben wir im Juni 40 Jahre Existenz des Schengener Abkommen begehen können und gucken damit auf eine ganz lange Periode zurück, in der es tatsächlich darum ging, die Binnengrenzen, die Grenzen zwischen den Teilnehmerstaaten des Schengen-Abkommens, was mehr oder weniger identisch ist mit den Mitgliedstaaten der Europäischen Union, diese Grenzen aufzuheben, durchlässig zu machen, Freizügigkeit zu ermöglichen für Menschen, also für jeden, der reisen möchte, für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch für Finanzen und Dienstleistungen. Und im Grunde stand dahinter, in den 80er Jahren ist ja ein großer Teil sozusagen dieser Schengen-Idee umgesetzt worden, stand dahinter der Gedanke, einen großen einheitlichen Wirtschaftsraum zu schaffen, einen Binnenraum, in dem die alten Zollgrenzen und Kontrollgrenzen, die ja auch immer Zeitverlust zum Beispiel beim Warentransport bedeuten, das zu minimieren und damit auch eine Art ja, wirtschaftliche Effizienzsteigerung in einem großen Binnenmarkt erzeugen zu können. Gerade auch mit dem Blick auf eine globale Konkurrenzfähigkeit. Und das, was wir im Alltag erleben, ist sozusagen der angenehme Nebeneffekt der Freizügigkeit, zum Beispiel in den Grenzregionen. Dem Schengen-Prozess ging natürlich schon voraus eine starke Interessen daran, eine ökonomische Integration in den zunächst kleineren Gruppierungen der Europäischen Gemeinschaft und dann in dem wachsenden Verband der Europäischen Union zu schaffen.
Das war ja für viele zunächst mal eine totale Befreiung, also im persönlichen Leben, das Gefühl zu haben, wenn du in Ferien fährst, musst du nicht mal deinen Pass vorzeigen. Für viele war das europäische Erweckungserlebnis ihres Lebens. Wie kam das? Also wie kam dieses Gefühl, dass man auf Grenzen verzichten kann, weil Grenzen ja eigentlich auch immer sowas wie Sicherheit sind?
Das Gefühl, auf Grenzen verzichten zu wollen, ich glaube, das ist tatsächlich älter als der Schengen-Gedanke. Den sieht man eigentlich schon relativ rasch in der Nachkriegszeit, in einem vom Krieg zerstörten Europa, wo auch ganz viel, ich sag jetzt mal, Orientierungslosigkeit vielleicht auch herrschte, wie man mit Nachbarstaaten umgeht, gab es an manchen Grenzen und in manchen Kreisen auch ein großes Interesse dran, da etwas zu heilen. Also auch eine Form von Friedenspolitik darüber zu betreiben, dass man nachbarschaftliche Beziehungen stärkt, die es ja eigentlich auch historisch immer gegeben hatte. Zum Beispiel im deutsch-niederländischen Grenzraum. Und da gab es sehr viele, man würde sagen, Bottom-up-Initiativen, die erstmal versucht haben, auch auf einer relativ kleinräumigen Ebene neue Beziehungen herzustellen.
Das gilt aber jetzt nur für Westdeutschland, nicht? Für Ostdeutschland hatten wir genau das Gegenteil.
Im Osten sah das komplett anders aus. Und ja, die Frage von Sicherheit, die spielte sicherlich auch eine Rolle, aber das ist etwas, was eigentlich jetzt erst in den letzten Jahrzehnten wieder, vor allem auch in den letzten Jahren, wieder stärker in den Vordergrund rückt.
Ich wollte das fragen, vor allem mit Blick auf die deutsch-polnische Grenze, weil man da ja das Gefühl hatte, jedenfalls was das deutsch-polnische anging, die Grenze spielt doch wieder eine große Rolle, weil man diesseits, also wenn man von Deutschland aus guckt, diesseits der Grenze das Gefühl hatte, die Kriminalität steigt, wenn wir keine Kontrollen mehr haben, der Schmuggel steigt und umgekehrt auf der anderen Seite das Gefühl hatte, wenn die Deutschen wieder kontrollieren, dann meinen sie es vielleicht doch nicht so ernst mit der Osterweiterung Europas.
Ja, das sind zwei Punkte, die im deutsch-polnischen Verhältnis sicherlich eine Rolle spielen, die sich aber teilweise tatsächlich auch auf andere Grenzregionen übertragen lassen. Zunächst einmal würde ich aus einer regionalen, grenzregionalen Perspektive sagen, auch da gab es ein ganz großes Interesse, ganz große Anstrengungen, kulturellen Austausch anzuregen, kulturelle Beziehungen herzustellen, Arbeitsbeziehungen zu etablieren. Und das hat Covid-19 und da haben die Grenzschließungen während der Pandemie sehr, sehr deutlich gezeigt. Wir sehen da, dass Arbeitspendelbeziehungen zwischen Polen und Deutschland, zwischen Tschechien und Deutschland von einem auf den anderen Tag sozusagen zusammenbrechen und damit etwas in Frage stellen, was sich sozusagen unter der Hand eigentlich sehr organisch entwickelt hatte. Die andere Ebene, da spielen Sie vielleicht auf ein Projekt an, was ich vor einigen Jahren mit einer Kollegin hier am Leibniz-Institut für Länderkunde durchgeführt habe. Da haben wir uns damit beschäftigt, dass es im deutschen Grenzraum zu Polen auch Gruppen gibt, die versuchen zu überwachen ihre jeweiligen Orte in der Nacht und zu schauen, so halten sich da Menschen auf, die in der Terminologie derer, die diese Grenzüberwachung betreiben, die da nichts zu suchen haben, die irgendwie verdächtig sind. Und natürlich, ja, es gibt Fälle von Diebstahl über die Grenzen hinweg. Und das war sozusagen so ein bisschen der Gegenstand, auf den wir da gestoßen waren. Und auch das ist natürlich ein Phänomen, was man erstmal zur Kenntnis nehmen muss, dass es Sicherheitsbedürfnisse gibt, die dann auch auf so einer lokalen, individuellen Ebene befriedigt werden. Und dennoch würde ich sagen, können wir an der deutsch-polnischen Grenze wirklich ein ganz beachtliches Ausmaß an Integration beobachten, was es vor 1989, 90 so nicht gegeben hat.
Ja, absolut. Was ich mich gefragt habe, ist in dem Zusammenhang, wenn man sagt, und das haben wir am Anfang gesagt, der Nationalstaat, der moderne Nationalstaat definiert sich auch durch seine Grenzen. Aber er definiert sich ja auch immer durch das Gewaltmonopol. Also der Staat ist der Einzige, der Gewalt ausüben darf und Menschen gegeneinander dürfen es nicht. Und wenn man jetzt die von Ihnen angesprochenen Bürgerwehren anguckt, also Leute, die das Recht in die eigene Hand nehmen, weil sie das Gefühl haben, der Staat, der macht es nicht für uns. Da habe ich mich dann gefragt, ist denn Grenze auch deshalb so sensibel, weil sie jeder wahrnimmt als sozusagen identitätsstiftenden Teil des Nationalstaates? Und wenn das wegfällt, dann kann ich alles andere auch machen. Also ich brauche dann eben nicht mehr das Gewaltmonopol des Staates zu respektieren. Ich muss nicht mehr darüber nachdenken, ob dasselbe Recht für alle gleich gilt, also die Einheit des Rechts verteidigen. Ist das so, dass man sagen könnte, das erodiert so ein bisschen mit diesem Verschwinden von Grenzen, für das man noch nicht bereit ist?
Die Beziehung, die Staat, Grenze und Bevölkerung zueinander haben, die ist, glaube ich, ziemlich komplex. Also Grenzen erstmal, hatte ich am Anfang gesagt, markieren das Territorium des Staates, markieren sozusagen auch da, wo das Gewaltmonopol endet. Und ne, das ist ja an das Territorium gebunden. Jenseits der Grenze gilt das Gewaltmonopol eines anderen Staates. Und insofern sind Grenzen natürlich auch immer der symbolische Ort, an dem ein Staat in seiner Staatsgewalt auch sichtbar wird. Wenn wir jetzt anschauen, wie immer mehr Grenzen durch Zäune und Mauern abgeriegelt werden, dann ist das Ausdruck des Gewaltmonopols des Staates. Es ist aber auch der symbolische Ort, an dem der Staat zeigt, dass er handlungsfähig ist oder es zumindest zeigen möchte. Und umgekehrt kann man daraus natürlich auch schließen, eine Grenze, die nicht mehr überwacht wird, kann als Ausdruck eines schwachen Staates verstanden werden.
So ist es und das passiert ja auch, nicht? Also das ist genau das, was man Europa im Moment aus den USA entgegenwirft, aus Russland. Ihr seid ein schwacher Verbund, ihr seid ein schwacher Staat, ihr könnt euch noch nicht mal selbst verteidigen. Also erwartet nicht von uns, dass wir es tun oder dass wir Rücksicht auf eure Grenzen nehmen.
Genau, und deswegen ist es ja zum Beispiel in den USA auch Donald Trump so wichtig gewesen, eine ganz große, ganz lange Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten, um zu zeigen, dass der Staat in der Lage ist, sein Territorium zu schützen. Wenn man sich anschaut, wirkt es denn eigentlich, dann... Ich glaube, da muss man schon nochmal differenzieren. Natürlich können Mauern und Zäune erstmal ganz bestimmte Routen kappen. Aber was wir auch beobachten können, und das gilt jetzt für Europa mindestens genauso, also auch da sehen wir ja Griechenland zum Beispiel, werden Mauern und Zäune errichtet. Wenn man jetzt in Richtung Migration blickt, dann denke ich, muss man gleichzeitig aber auch zur Kenntnis nehmen, dass solche riesigen Territorien ja kaum wirklich eingemauert und eingezäunt werden können. Mit anderen Worten, wenn irgendwo eine Mauer entsteht, dann wird die Migration sich andere Routen suchen. Dann werden Schlepper gefährlichere Routen finden oder es werden eben die gefährlicheren Seerouten gewählt, die ja noch viel schwieriger zu überwachen sind. Also mit anderen Worten, das, was man vielleicht erreichen möchte, führt dazu, dass Migration und dass Flucht vielleicht noch gefährlicher werden.
Es hat aber natürlich was damit zu tun, dass auch dieses Verständnis der Globalisierung sich verändert hat, dass es gut für alle ist.
Ja. 1989/90 und dann mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion gab es dieses starke Bild einer grenzenlosen Welt. Und das passte ja sehr gut in die damalige Globalisierungserzählung, die im Grunde immer davon ausging, dass die Warenketten noch dichter werden, dass die Verflechtung immer intensiver wird, dass wir nicht nur eine wirtschaftliche Globalisierung haben, sondern auch eine kulturelle Globalisierung. Und das war durchaus in weiten Kreisen auch ein sehr positiv besetztes Bild. Mittlerweile tritt, glaube ich, stärker in den Vordergrund die Abhängigkeit von solchen globalen Beziehungen und damit aber auch der Wunsch, dieser Abhängigkeit möglicherweise etwas entgegenzusetzen. Bei der Covid-Pandemie konnte man das sehr deutlich beobachten, dass da ein sehr viel schärferes Bewusstsein dafür entstanden ist, was es eigentlich bedeutet, wenn bestimmte Waren nur noch aus China oder Indien überhaupt zu uns gelangen können und dabei ja weite Transportrouten zurücklegen müssen, die durch Gebiete gehen, die möglicherweise aber auch mal aufgrund von Kriegen nicht mehr benutzt werden können. Also diese Vulnerabilität sozusagen, globale Abhängigkeit, die ist viel stärker ins Bewusstsein getreten. Dann müssen wir natürlich noch hinzunehmen, dass auch große Krisen, die wir in den letzten Jahren haben, den Blick auf Migration und Asyl verändert haben. Das ist ein ganz großes Thema und ich glaube, das ist auch noch sehr unbefriedigend, wird es bearbeitet. Das hat aber sicherlich bei der Idee für den Schengen-Raum in den 80er Jahren noch gar nicht so im Vordergrund gestanden, dass wir mit diesen Problemen konfrontiert sein können. Und jetzt sehen wir, die Dinge passen nicht zueinander.
Sind wir zu weit gegangen in der Liberalisierung?
Das würde ich nicht ganz so sagen. Also ich glaube, diese Liberalisierung, die hat ja auch sehr viel Gewinne gebracht, nicht nur ökonomische Gewinne, sondern auch Gewinne des Austausches. Reisefreiheit ist einfach auch ein ganz großer Gewinn, glaube ich, für viele Menschen. Gleichzeitig haben wir, glaube ich, nicht genügend gesehen, wie selektiv diese Gewinne sind. Die Welt ist geschrumpft, aber nur für einige. Und was meines Erachtens auch noch vielleicht nicht genug bedacht wurde, welche Konsequenzen das eigentlich hat. Also wenn man Grenzen aufhebt, was bedeutet es denn eigentlich dann auch für die Notwendigkeit der Zusammenarbeit im Inneren? Das hat man, glaube ich, bei der Asylpolitik ganz gut gesehen, dass die Europäische Union nicht wirklich in der Lage ist, eine darauf gute, geeignete, gemeinsame Antwort zu finden. Und letztendlich dieser Backlash, den wir jetzt teilweise auch sehen Richtung Nationalstaat, zeigt ja auch, dass wir mit diesem Konstrukt Europäische Union im Moment nicht besonders gut umgehen können. Und das hat sehr stark auch mit der Frage zu tun, wie Grenzregime ausgestaltet werden.
Wir haben jetzt über Grenzen immer so diskutiert, dass sie etwas sind, das ein Nationalstaat setzt, verteidigt oder liberalisiert. Sind denn Grenzen immer was Objektives, also die für jeden gleich sind? Oder hängt es auch immer von dem ab, der oder die diese Grenze überschreiten will? Also wenn ich als Deutsche verreisen will, habe ich es leichter, als wenn ich das zum Beispiel tun möchte als Syrerin. Wie stark ist diese subjektive Komponente, wenn wir uns Gedanken darüber machen, wie groß oder wie klein die Welt geworden ist?
Sie ist sogar sehr stark und ich würde sagen, sie ist aber auch nicht nur subjektiv. Sie haben ja schon darauf angespielt, dass der Reisepass eine Rolle spielt. Und wenn man vergleicht, wie hilfreich sozusagen ein deutscher Reisepass ist, wenn man reisen möchte, und ein afghanischer, dann ist die Spanne ist immens. Mit einem deutschen Reisepass können Sie in über 170 Staaten der Welt reisen, entweder ohne Visum oder Sie bekommen ein Visum beim Eintritt oder haben eine andere Form von relativ niedrigschwelliger Anmeldung. Bei einem afghanischen Reisepass sind es gerade mal gut 30 Staaten. Das zeigt schon, wie unterschiedlich liberal das eigentlich ist mit der Reisefreiheit, von der wir mit dem Blick aus dem globalen Norden häufig annehmen, dass sie eigentlich gewachsen ist. Also das ist schon, die Welt ist vielleicht geschrumpft, aber nur für einige.
Schrumpft sie global?
Also ich würde sagen, das ist global zu beobachten. Wir können da auf Australien schauen. Australien hat in den letzten Jahren das Grenzregime extrem ausgebaut und verfeinert sozusagen auch, was die Selektivität von Migration betrifft, was aber auch Asylprozesse betrifft. Das ist kein Phänomen alleine, was man für die USA oder Europa beobachten kann.
Können Sie aus einer historischen Perspektive sagen, wie lange solche Phasen dauern?
Also wir haben ja gerade über Visapolitik und Reisepässe gesprochen. Und ich glaube, da sieht man schon sehr deutlich, wie eng das eigentlich mit Geopolitik verbunden ist. Und deswegen denke ich, ist es auch sehr schwer zu prognostizieren, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Was im Moment zu beobachten ist, ist, dass eine von nationalstaatlichen Interessen oder vielleicht auch nur von vermeintlich nationalstaatlichen Interessen geleitete Politik dazu führt, dass Grenzen stärker abgeschottet werden und dass die Selektivität, also die Filter- und Sortierfunktion von Grenzen stärker zunimmt. Wie das in 10 Jahren oder in 20 Jahren aussieht, würde ich jetzt nicht prognostizieren wollen. Wenn man allerdings sieht, dass gerade die Frage von Migration und Flucht eine ist, an der die sozusagen auch die Entwicklung von Grenzpolitiken wieder vorantreibt, dann kann man zumindest vermuten, dass die Tendenz wahrscheinlich eher zu einer noch stärkeren Selektivität gehen wird. Das löst allerdings natürlich die Probleme nicht. Das lenkt aber den Blick auch nochmal ein Stück wieder weg von der Grenze auf die Frage, wie denn eigentlich genau diese Prozesse ausgestaltet werden in einem Land. Also gelingt es, eine gute Migrationspolitik zu entwickeln, die auf Fragen von zeitlich befristeten Arbeitsmöglichkeiten mit einschließt. Gelingt es aber auch, eine Asylpolitik zu entwickeln, die fair ist, die schnell ist und die auch Perspektiven sehr klar sortiert im Hinblick auf bleiben können oder zurückgewiesen werden. Ein ganz großes Problem ist ja, dass das im Moment so unbefriedigend ist und dabei sehr stark, schnell sozusagen darauf projiziert wird, dass unsere Grenzen nicht funktionieren. Aber die Grenze ist sozusagen ja nur ein Teil eines viel größeren Komplexes. Eines Komplexes, mit dem die EU ja jetzt auch schon seit Jahrzehnten ringt. Also die ganze Frage von Externalisierung, von grenzrelevanten Funktionen, sag ich mal, die spielt da ja mit rein. Ne? Also der Versuch, mit Drittstaaten zu kooperieren, die Vorverlagerung von Kontrollmechanismen, auch die der Versuch sozusagen, die eigene Einflusszone über das Territorium der EU hinaus auszudehnen und eben Abkommen zu treffen mit Drittstaaten, auch technologische Instrumente, das sind ja alles sozusagen mit der Grenze verschränkte Funktionen, die aber auch darauf verweisen, wie komplex eigentlich die Thematik ist, die man mit Grenzen lösen will oder lösen können müsste.
Also Sie würden sagen, dass Grenzen auch heute noch Stellvertreter sind für ein ganzes Gemeinwesen und seine Probleme und eben im Grunde halt an der Grenze immer das, da wo es reibt und wo es mit anderen ihn zusammenstößt, wird das ausgemacht, was man im eigenen Land nicht so gut lösen kann?
In gewisser Weise ja. Also sie haben natürlich eine strukturelle Funktion, die Grenzen, aber sie haben auch eine symbolische Funktion. Und das merkt man, glaube ich, recht deutlich, kann man das in den USA sehen, aber auch in europäischen Staaten, dass wenn über Grenzen gesprochen wird, es häufig auch darum geht, die Unzulänglichkeit vielleicht des eigenen Staates anzuprangern. Also es ist immer auch eine Projektionsfläche. Aber sie eignet sich halt nicht wirklich immer dazu. Also die Frage der Migration in den USA, wenn man sich das anschaut, ja, natürlich kann man eine Grenze zu Mexiko ziehen und muss dann aber auch zur Kenntnis nehmen, dass aus diesen Debatten häufig ausgeblendet wird, welche Rolle auch die Migrantinnen und Migranten in der US-amerikanischen Wirtschaft haben, die auf nicht legalen Weg dorthin gekommen sind.
Und wie ist das in Europa?
Ja, die Transformation des europäischen Grenzregimes zählt eigentlich zu den zentralen politischen Herausforderungen der Gegenwart aus meiner Sicht und gehört eigentlich auch zu diesen ganz großen Transformationen, wie wir sie in unserem Leibniz-Lab Umbrüche und Transformationen gegenwärtig untersuchen, in einer sehr interdisziplinären Weise mit biografischen, politikwissenschaftlichen, historischen und sozialwissenschaftlichen Perspektiven.
Und kann man schon so einen ersten Schluss ziehen und sagen, macht Europa das gut oder vielleicht besser, als wir Europa immer sehen? Oder ist Europa auch da schwach?
Ich denke, Europa hat sehr vieles gut gemacht und ist aber jetzt an einem Punkt, wo die erreichten Gewinne der Integration, die eben auch sehr stark mit diesem Grenzregime einhergehen, wo das nicht mehr genügt und wo man tatsächlich einen anderen Weg finden muss. Und das ist, glaube ich, etwas, was gerade noch nicht so besonders gut läuft.
Dankeschön für das Gespräch.
Vielen Dank.
Ihnen und euch auch Dankeschön fürs Zuhören. Und wie immer, wenn es ein Thema gibt, um das wir uns unbedingt mal kümmern sollten, schickt es uns an die Mailadresse tonspur@rheinische-post.de. Ich freue mich drauf, sage für heute Tschüss und bis zur nächsten Woche. Ihre, eure Ursula Weidenfeld.